Guter Gott, ist es nicht so? Amen. Mein Thema heute ist, Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. Du kriegst neue Jugend. Egal wie alt du bist, wenn du 20 bist, wirst du 2 Jahre alt. Wie ein Kind. Bist du 40, da wirst du noch jünger. Und noch fröhlicher, denn sie werden jung, sie werden hüpfen wie die Mastkälber, heißt es einmal. So, wenn sie im Frühjahr raus auf die Weide kommen, aus dem ganzen Stall, das trockene Heu, kannst alles vergessen. Der Herr bringt dein Leben zur Blüte, zur neuen Blüte. Bevor ich das bringe, möchte ich dich herzlich einladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Morgen früh um 10 Uhr. Es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Egal, was dein Problem ist, egal, wo dir der Schuh drückt, Gott kann deine Grenzen, deinen Horizont sprengen. Und das wollen wir erleben, wie Gott unsere Horizonte sprengt. Unsere Vorstellungen, unser Glauben, unsere Begrenztheit. Viele Menschen sind begrenzt, vor allem Christen. Die trauen sich nichts zu. Aber Gott sagt, ich will, dass du über die Mauern springst. Heute möchte ich auch noch auf den Mittwoch hinweisen. Bete, bis du bekommst. So lang beten, anhalten beten, also nicht unterbrechen. Vielleicht bist du schon 98 Treppen hochgestiegen und nur noch 2 Treppen und du bist am Ziel. Also viele geben kurz vorm Ziel meistens immer auf. Da geht ihnen die Puste aus. Also bleib dran am Ball, gib nicht auf. Das ist die Botschaft, die ich auch hier in diesem Gemeindezentrum verkündige. Wir sind nicht von denen, die da weichen, die zurückgehen, die resignieren. Bete, bis du bekommst. Dann am Freitag nächste Woche wird das Thema sein, Blicke in die Ewigkeit. Was ist drüben los? So ähnlich, wie man über die Mauer früher geschaut hat oder über die Grenze geguckt hat. Was ist im Jenseits los, in der Ewigkeit? Was erwartet mich? Was steht mir zu? Was wird mit mir passieren? Wo werde ich meine Ewigkeit zubringen oder wie? Alles ganz wichtige Themen. Dann am Samstag, verlass dich auf die Worte Gottes. Du kannst dich auf niemanden verlassen auf dieser Welt. Alles ist Lug und Trug. Die meisten Leute können, und niemand kann halten, was es verspricht, aber einer kann halten, was es verspricht. Das ist unser Gott im Himmel. Also halte dich, verlass dich auf die Worte Gottes. Und dann am Sonntag, etwas Persönliches, finde deine Identität. Wer bist du? Ich habe irgendwo später nachher noch ein Thema, wie es würde Gott dich nennen? Was für einen Namen würde Gott dir geben? Schwester Freude? Bruder Hoffnung? Was für einen Namen würde Gott dir geben? Also denk drüber nach. Hier heute meine Botschaft, bring dein Leben zu neuer Blüte. Du kannst vorwärts oder rückwärts leben. Beides liegt in deiner Macht. Du kannst Rückschritt oder Fortschritt haben. Beides liegt an dir. Bestimmst du also, wie du gehst, vorwärts oder rückwärts. Und Gott will dein Leben zu neuer Blüte bringen. Ich möchte zuerst eine Geschichte aus der Bibel lesen, als Einstieg aus 4. Mose 17. 4. Mose 17, das ist hier die Geschichte, ja, die Israeliten rebellieren gegen Aaron und gegen Moses. Denkst du, Gott spricht nur durch dich? Denkst du, Gott gebraucht nur dich? Sagen sie dem Moses und so weiter. Und dann machen sie eine Gegenprobe. Und Kapitel 17 von Vers 6 oder Kapitel 16 Vers oder Kapitel 17, 21, je nachdem, welche Übersetzung du hast oder welche Zeile, Einteilung. Und Moses redete mit den Kindern Israel und alle, die ihre Fürsten gaben, ihre 12 Stecken. Ein jeglicher Fürst einen Stecken, also Stammhäuser oder die Scheichs nach ihren Vaterhäusern. Und der Stecken Aarons war auch unter ihren Stecken. Und Moses legte die Stecken vor dem Herrn in der Hütte des Zeugnisses, in der Stiftshütte. Und des Morgens aber, da Moses in die Hütte des Zeugnisses ging, stand der Stecken Aarons des Hauses Levi grün und in voller Blüte und hat sogar Mandeln getragen. Also innerhalb von kurzer Zeit dieser tote, dürre, trockene Stecken blüht und trägt gleich Früchte. Wahnsinn. So, und Moses trug die Stecken alle heraus vor dem Herrn, vor den Kindern Israel, und als sie das sahen, ein jeglicher nahm seinen Stecken, muss ich versehen, mein Stecken grünt nicht, mein Stecken blüht nicht, mein Stecken trägt keine Mandelbäume. Also, aber die konnten hier ihre Stecken sogar, oder Moses konnte identifizieren, aus was für Holz das alles war. Und da sprach der Herr zu Moses, trage die Stecken Aarons wieder vor das Zeugnis, dass es verwahrt wird zum Zeichen der ungehorsamen Kinder, dass ihr Murren vor mir hochgekommen ist, dass sie nicht sterben. Du siehst also, der Stab Aarons grünte, blühte und trug sogar Früchte mit einem einzigen Schlag. Das ist bei Gott möglich. Gott kann dein Leben zu neuer Blüte, zu neuer Herrlichkeit bringen. Du sagst jetzt, ich schreibe meine Biografie, jetzt bereite mich auf das Sterben vor, mach mein Testament. Das machen viele Leute. Aber wir sollten nicht Testament schreiben, sondern sein Fiction für unser Leben. Das kommt auf mich zu in den nächsten 10 Jahren. Das plane ich. Mit Vision will ich leben. Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. Nicht, dass du abdankst und abkratzt. In meiner Bibel heißt es, die auf den Herrn harren, hoffen oder vertrauen, die fahren auf wie Adler. Die nützen die Aufwinde, die nützen die Strömung, die nützen die Entwicklung, die Umstände, die gebrauchen das alles und die sind guter Hoffnung. Die, die auf den Herrn harren, die werden alt. Leute, die keine innere Stärke haben, keinen Glauben haben, keine Vision, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht, die danken ab und die sagen, also mein Leben hat doch keinen Wert, ich bin nicht besser wie die anderen, so wie Elia nach dieser großen Schlacht, weil er hat für einen großen Kampf gekämpft, Großes geleistet in Israel, aber dann sagt er, ich will abdanken. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Wenn du dir nicht besser vorkommst wie dein Vater, Großvater oder Oma und Großoma oder Großmutter, dann lebst du umsonst. Aber Gott will, dass du eine Vision hast. Du bist was Besonderes, was extra. Gott will dein Leben jetzt in diesem Stand, wo du jetzt bist, zu neuer Blüte bringen. Ich will aus euch Menschenfischer machen. Bisher habt ihr nur so Fische gefangen oder am Zoll gesessen, aber ich will aus eurem Leben etwas ganz Besonderes machen, etwas Geistliches, etwas Nützliches. Und du kannst in deinem hohen Alter, wenn du alt bist oder wenn du mittelalt bist oder ja gerade in deiner Jugend bist, du kannst was Besonderes leisten, wenn du deinem Leben eine neue Dimension gibst, neuen Glauben, neuen Inhalt, neue Kraft. Du kannst der Alte bleiben wie bisher immer. Und genauso weitermachen wie bisher und wie deine Väter auch gemacht haben. Oder du kannst dich verändern. Beides hast du in deiner Hand. Du kannst bei Christus eine neue Kreatur werden. Das ist also diese neue Schöpfung. Plötzlich ist Frühling bei dir. Ist eine andere Luft. Egal wo du gelandet bist und was du geworden bist, bisher geworden bist, wo du durchgefallen bist, was du bisher geleistet hast, das zählt alles nicht. Ist jemand in Christus, der blüht auf. Der geht auf. Der hat Pläne. Der tritt in ein neues ein, eine neue Zukunft. Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Gott sagt, denkt nicht an das Frühere, vergisst es. Aber da hängen die meisten Christen. Was die mir angetan haben, wie die mich verletzt haben. Meine Mutter hat mich nicht gewollt. Denkt nicht an das Frühere oder was du alles vermurkst und vermarkst hast. Achtet nicht auf das Vorige, was vorher war. Achte nicht auf, was die letzten 50 Jahre in deinem Leben gewesen ist. Spielt keine Rolle. Du hast Zukunft. Ich denke nur an Moses, der ist 80 Jahre alt. Denk nicht, wo du versagt hast. Denk nicht, dass du da jemand ermordet hast. Denk nicht, dass du da durchgefallen bist, dass dich niemand mag. Vergiss das alles. Jesaja 43, Vers 18 und 19. Gedenk nicht an das Frühere, was vor 20 Jahren war oder vor 21 Jahren bei dir in deinem Leben. Denk darüber nach, wo warst du mit vor 21 Jahren. Interessant, wenn du feststellst und was da passiert ist. Denn Gott sagt, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde, sagt der Herr. Also wo nichts ist, macht Gott etwas. Mit deinem Leben passiert in diesem Augenblick etwas. Mach dir über deine Vergangenheit keine großen Gedanken. Die sind vergeben, die sind vergessen. Gott sagt, deine Sünden werfe ich hinter mir. Vergiss alles, was in deinem Leben war. Gottes Wort fordert dich auf, nicht zurückzuschauen. Denk nicht an das Frühere. Aber wenn ich Christen anschaue, bis ins dritte und vierte Glied gehen sie zurück. Und forschen alles genau durch, wie war das und wie oft war das und was ist da passiert. Vergiss es alles. Vergeben ist vergeben. Ist gegessen. Ist vorbei. Kommt nicht mehr wieder. Schau nicht zurück. Durch die Taufe ist alles abgewaschen. Und wenn du aus dem Wasser rauskommst, bist du eine neue Schöpfung. Du bist gestorben im alten Leben. Eigentlich sollten die Christen nach der Taufe ganz neue Identität haben. Das haben die Christen früher gemacht. Plötzlich sind sie Bruder Lukas oder Bruder Markus oder wer auch immer. Ich mache die Geschichte vom Lazarus. Wenn ich so sein Leben anschaue, der stinkt schon. Der ist abgeschrieben, beerdigt, eingelullt und schon das Grab verschlossen. Und dann kommt Jesus und sagt, Lazarus, komm heraus. Und was sagen die Leute? Bemühe dich nicht. Und guck mal, Lazarus hat die zweite Chance bekommen. Genau das ist, was Gott dir heute gibt. Also Gott will dein Leben zum Blühen bringen. Gott will dir eine zweite Chance geben. Und vielleicht reicht das nicht, du kriegst die dritte auch noch. Und die vierte Chance. So, dass du immer wieder jeden Tag von vorne anfangen kannst. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Also, bemühe dich nicht, Herr. Das ist alles hoffnungslos. Ja, der schläft nur. Was willst du? Alle haben den Lazarus aufgegeben und abgeschrieben. Nur einer nicht, Jesus. Rollt den Stein weg, macht ihn frei, löst ihn, befreit ihn, setzt ihn frei. Das ist Auftrag der Jünger Jesu, der Gläubigen. In meiner Bibel heißt es, Gott gibt Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid. Das ist, was Gott uns gibt. Also, wenn Plan B, A versagt, Plan B ist noch da. Also, du hast Hoffnung. Niemand ist bei Gott abgeschrieben. Hier in unserer Gesellschaft, wenn du einmal, zweimal, dreimal durchgefallen bist, bei den Freimaurern ist es so, einmal kannst du versagen, zweites Mal kannst du versagen, das dritte Mal sagen sie, ist Revolver oder der Strick, häng dich auf. Also das dritte, vierte Mal werden wir dir nicht helfen. Aber Gott hilft das hundertste Mal auch noch. Wir haben also immer wieder eine neue Chance. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott hat für dein Leben positive Gedanken, nicht Gedanken des Leides. Gott lehnt niemand ab, schreibt niemand ab. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Verstehst du, wenn es die Leute schon so sagen? Da ist gerade große Chancen da. Gott liebt jeden ausnahmslos, jeden Einzelnen. Da ist niemand auf diesem Planeten Erde, den Gott nicht lieben möchte und würde. Gott hat über dich himmlische Gedanken. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott denkt über dich himmlisch. Stell dir mal vor, nicht irdisch, himmlisch denkt er. Er hat dich für den Himmel eingeplant, nicht für die Erde. Für eine andere Welt, für die ewige Welt. Gott hat nicht Gedanken des Leides. Manche Leute denken, Gott straft nur und züchtigt und schmeißt einen in Schranken. Nein, das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Gott sagt, das Land ist offen. Such dir aus, wo du wohnen möchtest. Das Land Gosen. Euch ist ganz Ägyptenland offen. Dir ist die ganze Welt offen. Und du musst nur dein Leben richtig einordnen und richtig mit Gott leben. Ich denke nur an den Stab Aarons, was ich euch vorgelesen habe. Was er mit diesem Stab schon alles gemacht hat. Wasser geteilt, die Plagen in Ägypten hervorgeholt. Oder Moses hat den Stab hingeworfen, ist es Schlange geworden, die anderen Schlangen aufgefressen. Denk darüber nach, was hast du schon in deinem Leben alles ausgefressen? Nicht nur aufgefressen, sondern ausgefressen. Was hast du angestellt? Nicht nur als kleines Kind, sondern auch Erwachsener. Gut, dass niemand weiß. Und niemand die Geschichte so detailliert kennt. Vielleicht nicht mal dein Partner, deine Partnerin, aber du selber weißt, was alles so gelaufen ist. Und du sagst also, mich kann Gott nicht segnen. Und Gott hat gerade diesen Stab Aarons genommen und hat zum Blühen gebracht. Gott will dir dein Leben zu neuer Blüte verhelfen. Zum neuen Anfang. Und du willst sagen, ich bekenne mich zu dir. Aaron, egal was du warst, egal wo du herkommst, egal was du angestellt hast, aber du sollst ein Segen sein. Und du sollst mit einem Schlag grünen Blühen und Frucht tragen. Dieser Stab Aarons hat so viel durchgemacht. Und du weißt, was dieser Stab ist. Dieser Stab ist etwas ganz Merkwürdiges. Wenn Moses diesen Stab hob, nur er wusste, was damit zusammenhing. Das war der Schwanz der Schlange, nicht der Kopf der Schlange. Denn Gott sagte, schmeiß den Stab hin. Stab ist zur Schlange geworden und er fasste diesen Stab am Schwanz, diese Schlange. Und das war immer, er wusste immer, ich habe die Schlange am Schwanz, nicht am Kopf. Normalerweise hält man eine Schlange nicht so. Dieser Stab hat die ganzen Stäbe der Ägypter gefressen. Mit diesem Stab hat er gelebt, hat Wasser aus dem Felsen geholt und mit diesem Stab hat er sogar gesündigt, dass dieser Stab ihm das gelobte Land versperrte. Gott hat ja gesagt, Moses, rede zum Fels, schlag ihn nicht. Aber was macht unser Bruder Moses? Ach, zack, und war schon passiert. Und dann sagt Gott, guck mal, das war nicht recht, was du gemacht hast. Du hättest reden sollen und nicht schlagen. Aber du siehst gerade ein Leben, und das ist ein Bild, wie dieser Stab. Gerade so ein Stab benutzt Gott, nicht diese frommen, schönen Stäbe und schön geschnitzten Stäbe der anderen Scheichs, und Stammeshäuptlinge. Nein, diesen Stab des Priesters Aarons, den benutzt er und den bringt er zum Grünen, zum Blühen und zum Fruchttragen. Wenn dieser alte Stab grünen, blühen und Frucht tragen kann, dann kann aus deinem Leben auch noch was werden. Das ist gute Hoffnung. Für mich auf jeden Fall. Gute Hoffnung. Viele Menschen denken, ich schon bin mal jetzt pensioniert, im Ruhestand, Rentner oder Hartz IV oder was es auch immer ist. Also ich gehöre schon zum alten Eisen, schon mit 45, viele Menschen, mit 40 zum alten Eisen. Nein, Gott hat einen Plan mit dir. Ich denke nur an die Geschichte von Kaleb und Josua. Sie sind im gelobten Land und das Land wird verteilt und dann kommt Kaleb und sagt, Josua, denk dran, was wir bekommen haben in Kadesh Barnea. Ich kriege Hebron, da wo die Riesen wohnen, wo diese festen Städte sind. Ich kriege Hebron. Hebron ist mir zugesprochen und gibt mir dieses Gebirge. Und dann sagt, ich bin 80 Jahre alt, 40 Jahre habe ich darauf gewartet und ich bin immer noch so stark, ich will das Gebirge haben. Weißt du, viele Christen, die wollen Flachland haben, sind Flachland-Tiroler. Ebene, wo es glatt ist und schön ist und keine Hügelchen, nicht einmal Maulwurfhügel. Aber dieser Kaleb sagt, gib mir dieses Gebirge. Und seine Tochter ist noch verrückter. Also wenn der Vater schon verrückt ist, aber die Tochter ist noch verrückter, dann sagt der Vater, ich kann mit diesen Quellen da unten nichts anfangen. Ich will die unteren und die oberen Quellen. Also so habgierig, so draufgängerisch, so entschlossen. Die unteren und die oberen Quellen. Gib mir alle Quellen, also alle Wasserquellen. Gib mir dieses Gebirge. Meine Kraft ist nicht abgenommen, hat Aaron gesagt. Ich bin immer noch so stark. Weißt du, der legt sich mit dem Teufel an, mit den Riesen, mit den Mächtigen und Gewaltigen. Wehe, wenn du diesen Glauben an Gott beibehältst und anfängst im Alter zu grünen, zu blühen und Frucht zu tragen, dann wehe dem Teufel, wehe den Umständen, wehe der Situation, in der du jetzt kommst. Dieser Kaleb, seine Erfahrung und sein Gott, sein Glaube und sein Gott, seine Liebe und sein Gott, was dir alles vermögen zusammen. Wer in Gott bleibt, der bleibt immer stark. Dessen Augen bauen nicht ab. Dessen Ohren bauen nicht ab. Dessen Füße bauen nicht ab. Dessen Hände bauen nicht ab. Wer in Gott bleibt. Guck mal, Moses mit 120 Jahren sieht das ganze Gebirge und die ganze Ebene, das Land, was die Kinder Israel kriegen. Die alten Patriarchen, die sind mit Gott, lebten mit Gott und mit der Natur natürlich auch. Wie auch immer. Und die Kraft ist gleich geblieben. Sie fahren auf wie Adler. Das ist eine sehr wichtige Sache. Die fahren auf wie Adler. Jeder erlebt in seinem Leben irgendwo so einen Down, einen Tiefpunkt und eine Krise. Jeder einzelne Mensch. Aber wir kommen aus der Krise raus und wir werden aus der Krise stärker, als wir vor der Krise waren. Das ist ein Geheimnis. Nach der Krise, nach dem Problem, nach der Krankheit bist du gesünder wie vorher. Kannst du es vorstellen, dir ausmalen? Kraft kommt durch die Innerlichkeit, wenn Gott in dir ist. Die, die auf den Herrn harren, sie laufen und werden nicht müde. Sie arbeiten und sie werden nicht müde. Sie geben und sie werden nicht arm. Sie lieben und verausgaben sich nicht. Kraft kommt also von dem Inneren, von dem verborgenen Menschen in uns. Weißt du, diese Kräfte müssen wir anzapfen. Gott in uns, Christus in uns, Heiligen Geist in uns. Und dann kannst du alles mit links erledigen. Da brauchst du die rechte Hand nicht einmal. Das ist gewaltig, wenn wir das alles mit links so nebenbei machen können. Du solltest lernen, dein Leben nebenbei zu leben. So, ja, mit links. Ohne große Anstrengung. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir uns anstrengen. Und wir dienen Gott nicht, wenn wir, ich muss jetzt... Du brauchst keine frommen Klimmzüge, um Gott zu dienen. Das ist so leicht. Der wahre Glaube an Gott ist nicht kompliziert, nicht umständlich, aber das musst du von innen heraus machen. Und jeder hat genug Kraft von Gott bekommen, sein Leben zu leben, sein Leben zu gestalten, das Land einzunehmen. Jeder hat von Gott all das bekommen. Erhebe deine Hände, Moses, und Israel wird siegen. Ist das schwer, die Hände hochzuheben? Und du musst nicht alles wissen, verstehen, wie und wieso und weshalb. Die großen Wunder passieren, wenn du einfach vom Innen heraus handelst, vom Herzen. Gott hat zu Gideon einmal gesagt, in Richter Kapitel 6, und höre, was Gott über dich sagt. Das, was er über Gideon einmal gesagt hat, das gilt für andere auch. Dein Leben soll noch einmal zu neuer Blüte kommen, mein Thema. Du hast Angst, bist verzagt, jedes Jahr das Gleiche, der gleiche Zirkus, Finanzamt oder was auch immer kommt, immer das Gleiche. Jedes Jahr kommen die Räuber, die Midianiter, und überfallen das Land und plündern das Land. Oder alle 7 Jahre kommt es die gleiche Krankheit wieder hoch, weil sich die Zellen des Menschen alle 7 Jahre erneuern. Und dieser Gideon ist verzagt, mutlos, in einer Mulde drescht er seine Gerste. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Gideon, du streitbarer Held, du sollst die Israeliten aus der Hand der Midianiter befreien. Ja, aber Herr, wir sind die Kleinsten, die Ärmsten, die Schwächsten. Gott schaut nicht, was du bist und was du glaubst. Gott sagt, du streitbarer Held oder Heldin, das gilt für Frauen genauso. Gott sieht in jedem Einzelnen einen streitbaren Helden. Du musst nur das Schwert, das Wort Gottes in die Hand nehmen und einfach draufschlagen. Versuch mal mit dem Schwert nur zu fuchteln. Einfach draufzuschlagen, da laufen alle weg. Oder nimm dein MP, dein Maschinengewehr und versuch zu rattern. Da wirst du die Feinde runtermähen. Und so waren wir einen, so haben wir einen Helden Davids, der war in einem Kornfeld oder Gerstenfeld und hat einfach mit seinem Schwert sich gedreht und hat 1000 Philister erschlagen. Und dann wurde seine Hand steif vom Schwert halten. Du musst nur das Schwert halten. Wir denken, wir müssen perfekt sein, um Gott zu dienen, aber das ist nicht wahr. Du musst nur deine Chance nutzen, die Gott dir gibt. Und dir sagt, du streitbarer Held, gehe in deine Kraft. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Kraft kommt allein durch Gott, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch unsere Beziehung zu Gott. Nicht durch aus den Sternen oder Steinen oder der Sonne oder was weiß ich, vegetarische Nahrung. Die Kraft kommt aus Gott. Halleluja. Die vegetarische Nahrung kann nicht schaden. Wasserbad kann auch nicht schaden. Aber die Kraft kommt aus Gott. Indem wir unsere Kräfte sammeln und sagen, Herr, ich bin still in dir und ich weiß, du wirst alles recht machen. Je ruhiger du innen drin bist, desto stärker bist du. Aus der Ruhe Gottes kommt Kraft. Ruhig bleiben. Herr, meinen ganzen Stress, meinen ganzen Ärger, alles, was mir zu schaffen macht, das gebe ich dir ab. Du machst alles wohl. Ich befehle dir meine Wege und hoffe auf dich. Ich dräng mich nicht an. Ich befehle dir meine Wege, hoffe auf dich und sag, Herr, nimm du meine Straße, führe du mich auf rechte Straße um deines Willens und dein Stab tröste mich und dein Stecken leite mich. Entdecke deine Kraft in Gott. Die Kraft der Auferstehung, die existiert schon seit 2000 Jahren. Und es ist höchste Zeit, dass du die entdeckst und in deinem Leben anwendest und sagst, es ist höchste Zeit, dass die Kraft, die Jesus aus dem Grab rausholte, auch mich aus meiner miesen Situation befreit. Auch mich auf die Beine stellt. Auch mich dorthin bringt, wo Jesus ist. Kraft muss man empfangen und einsetzen. Die ist da, aber die musst du empfangen. Die musst du übertragen werden in deinem Leben. Und ein Weg, wie deine Kraft übertragen werden kann in dir, die Kraft Gottes, ist Glaube an das Wort des Herrn, ans Neue Testament, an Jesus, wie Gott ihn offenbart hat. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, was das bedeutet? Du bist eine Quelle. Du bist ein Springbrunnen. Du bist ein Vulkan. Überleg einmal, was du dann bist. Aus dir fließt etwas raus. Wenn du glaubst an die Schrift. Die meisten Leute glauben Hokuspokus oder irgendwelche Märchen oder Geschichten oder Legenden oder Theorien oder Theologien. Du musst glauben, was die Schrift sagt über Jesus, was die Schrift sagt über den Heiligen Geist, was die Schrift sagt über Gott Vater. Ich nenne dich bei deinem Namen, sagt der Herr, und du bist mein. Überleg einmal, du blühst nochmals auf, wenn du das wahre Gottesbewusstsein neu entdeckst. Wenn du zur Welt kommst, erblickst du das Licht dieser Welt. Wenn du gläubig wirst, erblickst du das Licht des Himmels, der Ewigkeit, der Herrlichkeit. So, und damit musst du anfangen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Stück für Stück. Nicht wie die Menschen dir das erzählen, wie der Pastor dir das vorpredigt. Nein, wie die Schrift dir sagt. Also wenn du herausfinden möchtest, was du glauben solltest, fang an, die Bibel zu lesen. Das ist mein Rezept. Mach das Bibelstudium. Das hilft dir noch dazu, deinen Glauben zu vertiefen, zu verinnerlichen, praktisch umzusetzen. Wenn eine Sache einmal läuft, dann läuft sie. Da siehst du dieses Bohrloch da oben im Golf von Mexiko. Da musst du ein bisschen zustopfen. Wenn das läuft, läuft es. Läuft es und läuft es und läuft es und läuft es. Da muss die fromme Feuerwehr kommen, da muss alles blockieren, müssen den ganzen Schlamm aufwühlen, wenn es mal läuft. Und deshalb ist es so wichtig, zum Laufen, dein Leben zum Laufen zu bringen. Gott will dein Leben zu neuer Blüte bringen. Dich neu ankurbeln, anlassen, dich neu starten und durchstarten. Du solltest etwas Neues wieder in deinem Leben entdecken. Es wird höchste Zeit. Wenn du 40 bist als Mann, bist du in der Midlife-Krise. Und jetzt ist höchste Zeit, dass du was anfängst. Wann bei den Frauen Midlife-Krise ist, weiß ich nicht, die müssen selber rausfinden. Aber so eine Midlife-Krise. Jetzt, Herr, ich hab Kinder großgezogen, ich habe das gemacht, ich habe jetzt im Haus gedient. Jetzt ist eine neue Phase in meinem Leben. Entdecke die neue Phase in deinem Leben. Du musst nicht so weitermachen wie bisher. Gott will einen neuen Abschnitt in deinem Leben bringen und frag, was das ist. Wir brauchen energiegeladenen Menschen mit energiegeladenen Botschaften, dynamisch, feurig, brennend im Geist, die blühen, die aufblühen, die genauso stark sind, wie sie vielleicht irgendwann mal in der Jugend waren. In meiner Bibel heißt, Gott will unsere Jugend wiedererstatten, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Was heißt das alles? Die Drogen haben deine Jahre gefressen, die Medizin hat deine Jahre gefressen, die Arbeit hat deine Jahre gefressen, der Stress hat deine Jahre gefressen, Männer oder Frauen haben deine Jahre gefressen. Und Gott sagt, ich will deine Jugend erstatten. Du sollst genauso jung sein wie 25, so draufgängerisch, radikal, entschlossen. Ja, was? Also neu verliebt, neu verheiratet. Du sollst wieder neu, und du sollst einen Unternehmungsgeist haben, etwas Neues durchstarten in deinem Leben. Aber du musst mal anfangen. Gott sagt, ich will dir helfen. Ich will dich segnen. Geh, fang an. Warte nicht, bis du 100 Jahre alt bist und dann, dass du dich aufraffst. Wenn eine Sache gut läuft, musst du nur noch lenken. Da musst du nicht immer zum Laufen bringen. Es gibt verrückte Christen, die fangen immer von vorne an. Immer von Buße, Bekehrung, Taufe. Du sollst weiter fortfahren. Fortfahren in dem, was Gott in dir angefangen hat und weitermachen. Ein Kapitel ist abgeschlossen. Du möchtest jetzt mit einem neuen Kapitel deines Lebens anfangen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Einfach jeden Tag ein neuer Tag. Jeden Tag ein neuer Tag. Du solltest nicht den gestrigen Tag nochmals nehmen. Die Sonne interessiert sich nicht für gestern. Und Gott interessiert sich nicht für dein und mein und unser gestern. Gott ist ein Gott der Zukunft. Heute will Gott uns einen neuen Tag schenken. Dich neu motivieren, dich neu Flügel wachsen lassen. So ein Adler, sie fahren auf wie Adler, da wachsen plötzlich wieder neue Federn. Der alte Mantel wird ausgezogen, wird ein neuer Mantel angezogen. Dein irdisches Leben ist der Vorgarten für die Ewigkeit. Und jetzt solltest du ein neues Leben beginnen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Jesus sagt einmal, wer an mich glaubt, der wird leben. Nicht nur, dass Ströme lebendigen Wassers von einem fließen werden. Nein, der wird leben, obgleich er stürbe. Und du kannst in deinem Tod mehr erreichen als in deinem Leben. Eine Tatsache. Simson, ein Versager, was weiß ich, was seine Probleme auch alles waren. Also auf jeden Fall, der hat Haufen Probleme gehabt und mit Sünde gespielt und sein Augenlicht verloren, tritt die Philistermühle. Und vielleicht bist du auch in so einer Philistermühle heute Abend. Immer das Gleiche, von morgens bis abends. Und du sagst, oh Gott, wann komme ich in die Rente? Wann komme ich in den Ruhestand? Wann geht es mit mir weiter? Und dieser Simson, der tritt die Mühle der Philister, weil er versagt hat. Und so viele kommen irgendwo in die Tretmühle der Philister, der Welt, des Teufels oder der Gesellschaft. Er kommt in so eine Routine hinein und fängt an zu rotieren. Und dann machen die Philister ein Fest. Und dann sagen, jetzt werden wir den Starken davor führen, der so stark sein wollte, der die Tore von Hebron auf die Schulter nahm, diese 20 Mann brauchten, um die Tore zu schließen, das deckt einer allein fort, so mächtig war er, dieser Herkules damals, dieser Simson. Und jetzt ist er blind, gebunden, ein Sklave, kann nicht mehr weglaufen. Und dann wird er vorgeführt in diesem Tempel und von Gott Dagon, Götzen Dagon. Und dann sagt er zu den Jungen, wo sind da die Hauptsäulen? Führ mich zu der Hauptsäule. Und dann zieht er und sagt Gott, noch einmal, gib mir da meine Kraft, noch einmal. Und dann zieht er die Säule zusammen und der Tempel stürzt ein und er begräbt 3000 Menschen unter sich. Und in der Bibel heißt es, Simson tötete bei diesem Fall mehr Philister als in seinem ganzen Leben, was es auch immer heißt. Also auf jeden Fall sein Sieg, es geht um seinen Sieg. Es sieht aus, als wenn er ein Versager gewesen wäre. Aber Gott, er sagt, Gott, noch einmal, Herr, noch einmal, gib mir noch eine Chance. Und wenn du Gott bittest, Herr, noch einmal, du bekommst eine zweite Chance. Und er war dazu auserwählt, Israel von den Philistern zu befreien, die Philister zu vernichten. Das war seine Erwählung. Und eine Bestimmung ist auch Sieg über Satan, Hölle und Tod. Noch einmal, Herr. Bitte, bitte Gott. Herr, wenn ich noch einmal die Chance hätte, noch einmal die Gelegenheit hätte, noch einmal das Gespräch hätte, noch einmal den Menschen oder der begegnen würde, noch einmal die Mittel in der Hand hätte, die ich gehabt habe. Noch einmal. Dieses noch einmal. Das ist die zweite große Chance in deinem Leben. Gott will, dass dein Leben noch einmal aufblüht. Und dann kommt, weißt du, die Locke ist bei diesem Simson gewachsen. Und dann noch einmal, Herr, gib mir noch einmal die Chance. Und Gott ist bereit, dir die zweite Chance zu geben. Er fängt immer wieder neu an, macht aus Wüsten, Sand, Gartenland. Gott hält sich nicht an deine Vergangenheit fest und klammert sich fest. Also, du bist ein Verbrecher. Simson, du hast alles verspielt, alles vermasselt. Nein, Gott gibt ihm noch einmal die zweite Chance. Und denk dran, Gott gibt auch dir eine zweite Chance. Gott ist nicht an deiner Vergangenheit groß interessiert. Er ist an deiner Zukunft interessiert. Und du hast eine Zukunft als Kind Gottes. Eine großartige sogar dazu. Nach jedem Herbst und Winter kommt der neue Frühling. Und das ist für mich schön. Weißt du, im Herbst waren die letzten, ich war mal krank. Und meine Mutter hat mir gesagt, du wirst gesund, wenn das letzte Blatt runtergefallen ist. Ich habe immer gewartet von Baum am Fenster, bis das letzte Blatt gefallen ist. Und dann wusste ich, und dann bin ich auch tatsächlich an dem Tag gesund geworden. Also habe ich gesagt, Mutti, jetzt bin ich, glaube ich, gesund. Jetzt ist das letzte Blatt von diesem Zweig oder von dem Ast da vom Fenster gefallen. Jetzt bin ich gesund. Natürlich, meine Mutter wollte irgendwie trösten. Aber dann kommt der neue Frühling. Neuer Saft steigt in einem aus. Da kommen wieder neue Blätter, neues Leben. Neue Impulse, neue Dynamik, neuer Elan. Und jeder Frühling ist so gewaltig, da kann der Winter sich noch so viel trotzen und noch so viel verrückt spielen. Jeder Frühling kommt mit Macht und da sprießt es, egal wo das ist, es wird alles grün. Wie sieht der gottgewirkte Frühling bei dir aus? Gott will, dass du wieder zu neuer Blüte kommst, zu neuer Herrlichkeit kommst. Zu neuer Stärke und neuer Begeisterung und Freude. Vielleicht hat dir ist das Feuer ausgelöscht worden durch irgendetwas. Ich möchte vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Weißt du, der Teufel versteht bei jedem, weil du fängst groß an, mit Geist fängst es an und hörst im Fleisch auf irgendwie und wird menschlich und da kommen Menschen in deinem Leben hinein und die sagen, das kann man nicht so machen. Man muss beruhige dich. Das war bei uns auch schon so. Und versuchen dir das Feuer zu dämpfen. Und ich habe auch, mir hat jemand so ein Buch geschenkt, Verführung der Christenheit. Ich lese, viele der Leute, die dort beschrieben werden, die kenne ich sowieso schon oder habe sie gehört. Ich sage, um Himmels Willen, die sind alle verdorben. Nur der Schreiber war richtig. Und alle sind so und so weiter. Und ich habe das Buch gelesen und mein Glauben, meine Freude, meine Begeisterung ist erloschen bis. Und ich habe zwar gepredigt aus der Bibel, du kannst aus der Bibel immer noch predigen, weil das Wort Gottes und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Aber diese Begeisterung, dieser Elan hat mir gefehlt. Und dann habe ich gefragt, mein Gott, wo hat das angefangen? Wo habe ich diesen roten Faden in meinem Leben verloren? Diese Begeisterung dir gegenüber? Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, seitdem du das Buch gelesen hast. Und dann habe ich das Buch weggeworfen und gesagt, ich will nichts mehr wissen. Ich will nur noch wissen, was Gott tut, was Gott kann und was Gott ist. Ich möchte wieder die alte Liebe haben. Die erste Liebe. Und deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, denke, wovon du gefallen bist. Die erste Liebe. Und weißt du, was die erste Liebe ist? Oh, für den Heiler, da kannst du alles machen. Da ist nichts zu weit, nichts zu schwer, nichts zu viel. Die erste Liebe. Wie steht es mit dieser ersten Liebe in deinem, unserem Leben aus? Das ist diese Blüte, dass du wieder aufblühst. Noch einmal, Herr, schenk mir diese erste Liebe. Noch einmal, dass ich so juble und jauchze, in Zungen singe, rede, jubiliere, jodle. Hast du schon mal in Zungen gejodelt? Probier's mal. Kannst auch mal Schweizer werden. Gott will Frühling in deinem Leben machen. Da kommen die ganzen Vögel wieder zurück. Weißt du, im Frühling kommen die ganzen Singvögel wieder zurück. Das ist Frühling. Nicht nur, dass die Natur sprießt, sondern da kommt wieder Leben ins Haus. Und du solltest wieder Leben in deinem Haus haben. In deinem Haus soll Leben kommen. Der Frühling, nicht nur der Winter. Alle sitzen zusammengekauert und warten, bis die ersten Sonnenstrahlen kommen und das Eis wieder schmilzt. Nein, du solltest Frühling haben. Und Gott hat dir einen Frühling verheißen. Und du sollst wieder hüpfen. Und sie werden hüpfen wie die Mastkälber. Steht in der Bibel. Die meisten von euch haben noch nie Maskal vielleicht gesehen. Aber das erste Mal, das Tier weiß nicht mehr, wie es sich draußen verhalten soll. Soll es liegen, Purzelbaum schlagen, was soll das Tier machen? Steht auf die Hinterfüße hoch. Sie werden hüpfen. Du solltest wieder Freude haben am Leben. Du solltest das Leben genießen. Weißt, die Religion hat dir das Leben vermasselt, dass du es nicht mehr genießt. Du kannst dich nicht mehr an den Sperling freuen. An den Geschwister der Vögel. So alles, das ist alles weltlich. Wir müssen nur noch beten und singen. Und das Vaterunser fünfmal sagen. Nein, du sollst glücklich sein. Der Herr will ein fröhliches, glückliches Volk haben. Und wie heißt die Seligpreisungen? Im Anfang sind alles Seligpreisungen. Das Evangelium fängt mit Seligpreisungen an. Selig sind. Wann warst du das letzte Mal so richtig selig? Ich würde sagen, ausgeflippt. Das letzte Mal so richtig in Gott ausgeflippt. Herr, wir haben hier in Berlin mal einen Gottesdienst gehabt, da war ein so dicker, fetter Mensch und hat Hände ausgestreckt, Gott erlebt, die Knöpfe haben gespannt. Dann sagt er ganz laut, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Wann warst du das letzte Mal so weit, dass du gebeten hast, lieber Gott, hör auf mich zu segnen? Weißt du, wir winseln und klagen, Herr, segne mich, Herr, hilf mir, Herr, schütze mich. Wir sollten so weit kommen, dass wir Gott bitten, hör auf zu segnen, Herr. Ich vertrage, das ist zu viel, ich kann es nicht mehr nach Hause tragen. Von dem Guten, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Wie sieht so ein Frühling, gottgewirkter Frühling in dir aus? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Als ich dieses Buch da weggeschmissen habe, habe ich gesagt, Herr, ich will meinen kindlichen Glauben wieder haben. Heutzutage gibt es sogar Bibelschulen, christliche, also freikirchliche Bibelschulen, da musst du dem kindlichen Glauben abschwören. Du darfst nicht mehr sagen, lieber Heiland oder Herr Jesus, mein Gott, und so dieses Vater, aber lieber Vater, da musst du Theologie haben, Pro und Contra, Gott ist tot und all diesen ganzen frommes Zeug. Du solltest wieder kindlich an das Wort Gottes glauben. Aber lieber Vater. Und dann kommt Frühling. Bei mir kam der Frühling. Dann habe ich gesagt, Herr, mich interessiert, was der alles macht und die alles machen, das interessiert mich. Die müssen selber vor Gott stehen und selber vor Gott verantworten. Das ist nicht mein Problem. Ich möchte leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich kümmere mich nicht um den anderen da irgendwo. Die sind in Amerika oder in Australien. Lass sie doch machen, was sie wollen. Oder in Korea. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Das ist Frühling. Und das hat mir den Rücken frei gemacht, vorne alles frei gemacht, dass ich mich gar nicht kümmere, links und rechts. Ich schaue auf den Herrn. Die Bibel sagt, lasst uns wegschauen und lasst uns aufsehen auf den Herrn, der ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aus wüstem Sand macht er Gartenland. Wenn auf diesem wüsten Sand ein bisschen Wasser fällt, ein paar Regentropfen. Ich bin in der Wüste Judäa einmal, in Israel, Wüste Judäa gewesen. Als wir hinfuhren, alles Sand und trocken. Und dann kam ein Regenguss, ein ganz mächtiger Regenguss. In kurzer Zeit war alles vorbei. Dann fahre ich dieselbe Wüste noch einmal durch. Dann fragen Leute, die mit dabei waren, wann kommen wir in der Wüste? Dabei sind wir schon mitten in der Wüste, aber die Wüste grünt. Bisschen Wasser bringt Wüstensand zum Leben. Und da die Kakteen und das alles, da kommt alles raus. Das ist voller Leben. Nur ein bisschen Wasser, nur ein bisschen Heiliger Geist, nur ein bisschen der Liebe Gottes, nur ein bisschen Licht von oben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Weißt du, die ganze Nacht mag kalt und düster und dunkel sein, aber die ersten Sonnenstrahlen und dann piep, 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 pum, 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 und dann überall, dann klappert's und da knistert's und da ist Leben da. Da ist Leben da. Und dein Leben solle voll Schönheit sein, voll Herrlichkeit sein. Gott macht alles neu. Und das ist der neue Tag. Und du beginnst eine neue Lebensgeschichte, eine neue Biografie in deinem Leben, findest eine neue Identität. Und es ist nichts mehr wie früher war. Und das ist, wenn dein Leben aufblüht in Gott. Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte durch dein Innenleben. Plötzlich bist du so schön, brauchst kein Make-up. Kein Puder und kein Pulver, denn die innere Schönheit. Menschen, du kannst dich noch so voll pudern und so weiter, aber die Schönheit kommt von innen. Dieses Lächeln, diese Freude, dieser Friede, diese Ausgeglichenheit, diese innere Harmonie. Und viele Leute haben keine innere Harmonie mehr. Die sind so zerrissen oder zerbrochen oder zerstört. Aber wenn du in Gott bist, hast du innere Harmonie. Haschisch ist nichts anderes als eine Droge der Harmonie, Sehnsucht nach Harmonie. Leute, die das nehmen, die haben keine Harmonie, kein intaktes Familienleben, keine intakte Umgebung. Deshalb müssen sie einfach das alles mal verdüstern. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, du blühst auf. In der Freude Gottes gehst du auf. Bei Gott bekommst du ein neues Innenleben. Da geht alles wieder normal in Gang, wie es gehen sollte. Das hätte schon immer so sein können. Weißt du, da entdeckst du die Kraft des Lebens. Ja, das ist so einfach, wenn du anfängst, mit Gott zu gehen. Und das hat Auswirkungen auf dein Äußeres, auf was da drin passiert. Es ist wie ein Eisberg. Was du oben siehst, ist nur die Spitze. 6/7, das ist alles unter Wasser. Und wird gar nicht äußerlich groß wahrgenommen, aber die Freude am Herrn, die wird wahrgenommen. Wenn du drin hast, oh, dann vibrierst du. Da ist Bewegung drin. Du kannst den Himmel oder die Hölle hier auf Erden haben. Das hängt davon, wie ist deine Beziehung zum Himmel, zu Gott. Hier kann die Erde Paradies oder Hölle für dich sein. Es hängt immer davon ab, ob du mit oder ohne Gott bist. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und je mehr du dich freust, du brauchst mehr Muskeln zum Klagen und Weinen und Jammern, als dich zum Freuen. Manche Leute denken, das ist so anstrengend. Nein, du musst dir nur etwas Schönes denken. Du musst nur etwas Schönes planen, etwas Schönes sehen und dich begeistern lassen. Und zum Jammern, zu heulen, dann muss dir alles nur weggenommen werden. Und dann heulst und klagst. Von der Beziehung zu Gott hängt ja alles ab. Leere oder Fülle, Stärke oder Schwäche, Sieg oder Niederlage. Von einer Beziehung zu Gott. Oh, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Gott bin ich stark. Das schaffe ich schon. Das wahre göttliche Leben beginnt, egal wo, immer mit Gott. Aus Gott, von Gott, zu Gott, für Gott, mit Gott. All die ganzen vier Worte. Da brauchst du keinen CD-Player oder Kopfhörer oder da brauchst du nicht einmal die Bibel. Du brauchst nur die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und das kannst du morgens haben, wenn du noch im Bett liegst. Bevor die ersten Sonnenstrahlen kommen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Das wahre Leben beginnt dort, wo es für den Teufel kein Platz ist, für die Dämonen kein Platz ist, wo nur die Realität Gottes zählt, der Herr ist bei mir. Woher weiß ich das? Weil es in der Bibel drin steht. Ich muss ja nicht irgendwelche Offenbarung haben. Die Offenbarung ist bereits gegeben. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch an den Tagen, die mir nicht gefallen. Und die kommen auch zu jedem Einzelnen von uns. Tage, die einem nicht gefallen. Und du sagst, also ich würde am liebsten sterben. Ich würde am liebsten im Bett bleiben. Ich würde am liebsten nicht mehr aufwachen. Ich würde am liebsten das und das und das und das. Nur nicht etwas tun. Aber der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage. Alle. Es gibt keinen Tag, wo Gott nicht bei uns sein könnte, wollte oder es ihm nicht möglich wäre. Und wenn Gott bei uns ist, ist der Teufel nicht mehr bei uns. Der hat bei uns nicht mehr zu suchen. Der fürchtet sich, bei uns zu bleiben, wenn Gott bei uns ist. Wenn du mit Gott sprichst, dann schweigt Satan oder die Dämonen. Das Negative hat nichts zu melden. Wenn du mit Gott sprichst, deshalb du solltest viel mehr deinen Tag mit Gott besprechen. Mit Gott planen und sagen, Herr, mit dir wollen wir Taten tun. Gott kommt uns immer entgegen. Nicht, dass wir Gott groß suchen möchten. Noch ehe wir ihn rufen, will er uns antworten. Also achte auf die Spuren Gottes in deinem Leben. Und die sind da. Du musst nur anklopfen. Suchet mich, so werdet ihr finden. Rufet mich an, so will ich euch antworten. Dein Leben soll zu neuer Blüte kommen. Noch einmal, Herr. Noch einmal diese erste Liebe. Stell dir mal vor, wir würden uns anfangen, mit der ersten Liebe zu lieben, was das alles war. Denk darüber nach, wie war es in deinem Leben, als du Christ wurdest? Viele sind ja gar nicht richtig Christen geworden. Aber als du das erste Mal Christ geworden bist, du hättest jeden umarmen küssen, links und rechts und in der Mitte abküssen können. Und du hättest alles, du hättest das letzte Hemd ausgezogen und alles gegeben. Aber das ist das Wenigste. Du hättest überall erzählt, du, ich habe den gefunden, der mich errettet hat. Ich bin gerettet, mir ist geholfen. Ich habe schon einen sicheren Platz im Himmel. Und du warst damals so begeistert vom Himmel. Aber dann später, dann ziehst du dich wieder in dein Schneckenhaus zurück. Und da lässt die anderen wieder laufen. Dein Leben soll neu aufblühen. Ich denke nur an Elia. Elia will auch sterben. Er sagt, oh Gott, ich habe geeifert, ich habe mich so eingesetzt, ich habe Feuer vom Himmel geholt. Gewaltige Taten, aber das ist nicht die erste Liebe. Weißt, Feuer vom Himmel holen, das ist nicht die erste Liebe. 800 Baalspriester abzuschlachten, ist keine Liebe, die Liebe Gottes. Verstehst du, das Leben oder die Fülle des Lebens. So, Herr, ich habe so große Dinge getan, musst du dir vorstellen, 800 Leute abzuschlachten. So ein Altar zu bauen da und allein den Ochsen schlachten, manche können nicht mal einen Karnickel schlachten. Und dann der Elia schlachtet den Ochsen. Und dann betet er ein kurzes Gebet und Feuer fällt vom Himmel, dass sogar die Steine verzehrt werden. Und dann 5 Minuten später, als die Isabel sagte, morgen roll dein Kopf auch wie eines dieser Baalspriester. Und dann liegt er in der Höhle und sagt, Gott, ich will sterben. Aber er stirbt nicht, kann sich die Nase zuhalten, so viel er will. Kann beten, so viel er will, er stirbt nicht. Bei den anderen hat es geklappt, bei ihm klappt das Sterben nicht. Und plötzlich kommt der Engel Gottes. Elia, komm aus der Höhle raus. Bist lang genug gewesen. Oder von deinem Wacholderstrauß wurde er nachher später noch weiter. Du weißt, er kam schon raus aus der Höhle. Dann lag er vor dem Wacholderstrauch. Elia, du musst nicht sterben. Dein Plan ist nicht zum Sterben. Du sollst wieder neu aufblühen. Du hast noch viel Arbeit. Du bist noch nicht fertig. Und denk darüber nach. Jeder von uns hat noch so viel Arbeit. Du sollst die Taten des Herrn verkündigen. Wenn du das glaubst und das weißt, ich muss noch meine Nachbarn erretten, meine Familie erretten, meine ganze Sippe erretten, oder ich muss noch das und das und das, Gott hat so viel Arbeit für mich, ich kann noch nicht sterben. Du hast noch Arbeit. Elia, komm her. Du hast 3 Aufträge auf jeden Fall. Du sollst den Jehu als König salben, den Hazael als König salben und den Elisa als deinen Nachfolger. Also, das ist alles große Aufträge. Du hast noch Arbeit. Du kannst noch nicht abdanken. Und dieser Elia, der hat dieses frische Brot und dieses frische Wasser, das der Engel ihm bereitgestellt hat, gegessen und getrunken. Und er steht in dieser Kraft und geht 40 Tage bis zum Berg Gottes, was es auch immer war. 40 Tage marschiert er, lässt sie, und unterwegs erledigt er das, was er erledigen sollte. Du siehst, er bekam neue Kraft, neue Aufträge, neue Berufung, neue Vision. Neue Sendung. Das erste konnte alles vergessen. Das war nur Klacks, das war nur Vorspann. Das war nur Vorspiel. Das, was du bisher in deinem Leben hattest, das war nur Vorspiel, nur Vorspann. Das Original kommt. Und zwar erst in der zweiten Hälfte deines Lebens, wenn du wieder neu durch die Gnade Gottes aufblühst. Wenn du sagst, bei mir ist alles verloren, alles abgeschrieben, alles vermurkst, niemand glaubt mir mehr, alles ist verloren. Und dann sagt der Herr, jetzt glaube ich an dich. Jetzt, du sagst, niemand braucht mich, bin zum alten Eisen, Schrott, ausgedient, ausgeleiert. Und dann sagt der Herr, jetzt brauche ich dich. Und der Elia dient in der zweiten Hälfte, zweiten Abschnitt, zweitem Teil seines Lebens in der Kraft Gottes, nicht mehr in seiner Kraft. Er geht in der Kraft Gottes, in der Speise, die er bekommen hat. Dein Leben soll nochmals aufblühen. Und wenn du genau ausschaust oder die Leute, die Biografien von Heiligen studierst, die haben alle abgedankt. Und immer wenn die abgedankt haben, hat Gott sie angenommen. Neu berufen. Ein Bruder, ein Prediger, der ist Rentner geworden. Und dann habe ich gefragt, Bruder, wie geht's als Rentner? Wie lebt man als Rentner? Sagt er, seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. Rentner werden Rentiere. Dann sagt der Opa, kannst du das? Dann kommen die ganzen Enkel, dann sagt er, ich predige heute mehr, als ich in meinen Dienstjahren als Prediger gepredigt habe. Dann sagen sie, kannst du nicht da und Vertretung machen, kannst du nicht da Vertretung machen. Mein Terminkalender ist voll von Vertretungen. Ich bin ein Rentier geworden. Christen, die nicht abdanken, sondern die sagen, danke Herr für das, was war, und nicht zurückschauen, was da war, die werden Rentiere. Die laufen nicht an den Gleisen, sondern die laufen neben den Gleisen. Verstehst? Was wäre das denn? Ich bin mit den Rentieren in Norwegen immer Wette gelaufen und gefahren. Da war der Zug, da waren die Gleise, da waren die Rentiere und da war die Straße. Und wir haben immer so angepasstes Tempo und die Rentiere rennen neben den Gleisen. Nicht auf den Gleisen, das ist zu gefährlich für sie. Das haben sie schon inzwischen gelernt. Du musst neben den Gleisen laufen lernen, geistlich gesprochen. Gott will, dass dein Leben zu neuer Blüte kommt. Fang an, Gott zu dienen. Die zweite Hälfte deines Lebens ist die Hälfte, wo Gott dich benutzt. Denk Paulus, studiert, gebüffelt, gelernt, gekämpft, gearbeitet als Saulus, als Verfolger der Gemeinde, hat lauter Blödsinn und Unsinn gemacht. Die Gemeinde Jesu zerstört und ruiniert. Und dann kommt Gott und Gott legt seine Hand auf sein Leben, ist ein Apostel geworden. Ein Evangelist, ein Missionar. Und jetzt hat er gepredigt und überall missioniert. Seine erste Missionsreise, zweite Missionsreise und so weiter. Und lauter die Missionsreisen, wo er überall hinkam. Aber das war nicht das. Und erst als er als Gefangener nach Rom geht, da beginnt erst seine Karriere. Also nicht, wenn man abdankt und wenn man gefangen ist als Sklave und in Ketten ist, gerade in Ketten, in der Enge, in der Gefangenschaft, in der Verbannung, bist du erst richtig produktiv. Kommt die Blüte deines Lebens. Paulus hat die besten Briefe, die schönsten Briefe, die herrlichsten Liebesbriefe, Glaubensbriefe aus dem Gefängnis geschrieben. Den Philipperbrief, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aus dem Gefängnis. Also, manche glauben, ich muss auf der Wolke Nummer 7 sein, damit ich Gott dienen kann. Nein, du kannst Gott überall dienen. Du musst nur dich gebrauchen lassen vom Herrn. Und Gott will dir deine Jugend wiederbringen. Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. Die erste Liebe sollst du wiederfinden. Oder wie beim Simson, noch einmal, Herr, noch einmal. Und dann wirst du sehen, was aus deinem Leben passiert, was du wirst. Was da geschieht. Weißt du, jetzt bist du reif geworden durch die ganzen Krisen und Stürme und Anfechtungen und das ganze Durcheinander, Wirrwarr, Flucht, Vertreibung, Offenbarungseid und die ganzen Schwierigkeiten, Verluste des Arbeitsplatzes, dann Bewerbungen und nichts bekommen, Krankheit. Jetzt wirst du reifer. Und jetzt kannst du in der Reife Gott so richtig dienen. Verrückt. Aber es ist so. Manche denken, in der Jugend, in der israelischen Armee, die nehmen Piloten nur bis 25 Jahren, weil die Jungs dann draufgängerisch sind, radikal die denken nicht an Verluste und die jungen Kerle sind also radikal. Dann mit 40 sind sie ruhige, bedächtige, die taugen nicht mehr als Piloten. Die wird der Feind abschießen. Der Teufel will deine Jugend gebrauchen und wenn ich so viele Menschen anschaue, die sind in der Jugend missbraucht worden, ausgenutzt, betrogen und so weiter, bis es nicht mehr ging. Wenn Gott sagt, du bist nicht kaputt, du kannst noch was tun für mich. Mit 80, Moses mit 80 wird erst in die Berufung eingefügt. Er hat auch schon gedacht, also aus mir wird nichts mehr. Wofür habe ich studiert? Diese 40 Jahre in Ägypten, das ganze Studium, mein Abitur, meine ganze Ausbildung. Gott will dein Alter. Ich meine, du musst nicht alt sein, aber Gott will die nächste Phase deines Lebens wieder ganz neu beleben. Es ist nichts umsonst. Ich denke nur an meinen Vater. Mein Vater hat immer gesagt, Johannes, du musst Musik lernen. Du musst ein Instrument spielen. Menschen, die Musik spielen, sind fröhliche Menschen, sind ausgeglichene Menschen, sind harmonische Menschen und so weiter. Du musst ein Musikinstrument spielen. Da habe ich gesagt, Vati, wenn ich rechnen und lesen und schreiben kann, das ist genug. Da komme ich schon durch die Welt. Und er hat immer wieder ermutigt, du musst ein Musikinstrument lernen. Und immer wieder, gut, ich habe dann ihm zuliebe was gelernt, aber dann bin ich Christ geworden und ich war so froh. Und dann habe ich dann meinem Vater noch gesagt, Vati, hättest lieber eine Prügel genommen und mich geprügelt, dass ich Musikinstrument lerne. Denn danach, wenn ich als Prediger war, da habe ich meine Bibel und mein Akkordeon gehabt und dann, ich brauchte keine Anbetungsgruppe, keine Vorsänger und keine Nachsänger. Ich konnte alles selber machen. Und es war so hilfreich. Vati, du hättest mich prügeln sollen, dass ich noch mehr lerne. Und nicht nur das Irdische, das Materielle. Weißt du, wir lernen manchmal Sachen, die wir gar nicht lernen sollten. Ging es dir nicht so auch in der Schule? Lauter Dummheiten und lauter Blödsinn haben wir da gelernt und manchmal gefragt, wozu das alles? Und ich bin eigentlich froh, dass ich alle Dummheiten gelernt habe. Heute kann ich die alte deutsche Schrift lesen, wenn mir Oma einen Brief schreibt irgendwo, sagen wir, diese altdeutsche Schrift, ich verstehe, was sie mir schreibt. Ich bin froh. Und ich kann die ganzen alten Bücher lesen. Damals habe ich geglaubt, ich muss nur die lateinische Schrift lernen. Weiß mir jetzt schon gereicht, Kyrillisch. Dann hat man die Sprache gelernt. Wozu muss ich das alles lernen? Oder Englisch? Ja, mir reicht, wenn ich Deutsch spreche. Die sprechen alle Deutsch. Aber danach, wo ich anfing, Gott zu dienen, da war ich froh, dass ich wenigstens angefangen habe. Und genau ist so, alles, was wir denken, wir brauchen es nicht, werden wir sehr dringend gebrauchen und nötig haben. Später im Dienst Gottes, im Werk des Herrn. Also, sag nie, nie. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, damit wir unser Leben gestalten und damit wir aufblühen. Und wer weiß, was aus deinem Leben noch rauskommt. Satan versucht, dich zu schlagen, zu prügeln, zugrunde zu richten, aber der Herr versucht, dich aufzurichten. Er hat alles abgefressen, kahl gefressen von deinem Leben, da ist bald nichts mehr da. Und dann geht er. Weißt du, wo nichts mehr zu holen ist, da kommt er auch nicht mehr. Alles schon zerstört. Und dann reibt er sich die Hände, also bei dem ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Und ich sage dieses Sprichwort, Hopfen und Malz verloren. Ich war in einer Gemeinde, als junger Christ, ich war noch kein Prediger. Und ich war ein lustiger Mensch. Aber nicht dunkel und schwarz, die sind alle schwarz angezogen mit einer Weste und Krawatte und dunklen Anzug, aber das war ich nicht, ich habe bunte Hemden getragen, rote Socken. So bin ich durch die Gegend gelaufen, Manschetten mit so Kettchen runter. Also das war der Elvis Presley Zeit. Koteletts, breite Krawatte, bunte Krawatte. Und dann stehe ich in einer Brüderversammlung, sehe ich heute noch, stehe ich in dieser Brüderversammlung und da sagt einer der Ältesten zum anderen Ältesten, bei dem da ist Hopfen und Malz verloren. Und das hat mich so geschockt. Das heißt also, die sagten, aus dem kann nichts mehr werden. Aber ich bin inzwischen schon was geworden, dank der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. Weißt du, gerade wenn die anderen einen aufgeben, nimmt Gott einen an. Und zwar in der Eigenart, mit der Eigenart, wie du berufen worden bist und wie Gott dich erwählt hat. Meine Frau habe ich kennengelernt in einer Gemeinde. Lange Geschichte, aber ich mache das ganz kurz. Weißt du, das ist auch so. Sie war in einer Evangelisationsversammlung in der Stadt, wo ich wohnte. Und ich kam zu spät im Gottesdienst. Also nicht, die Versammlung lief. So, und ich war der Einzige, der nicht christlich ausgesehen hat zu der Zeit. Alle anderen waren so christlich, waren lieb und nett. Oder kannte sie schon. Und ich komme rein und ich setzte mich hinter meine Frau, junges Mädchen damals. Und dann sagt der Evangelist, Bruder Johannes, könntest du beten, würdest du zum Schluss beten? Und dann sage ich, lieber Heiland. Und fange an zu beten. Plötzlich guckt meine Frau und die sagte, ich habe für den Unbekehrten, sie dachte, ich wäre unbekehrt. So schätzen manchmal die Menschen einen ein. Und dann schaut sie, das war unser erster Augenkontakt, unser erster Blickkontakt. Lieber Heiland. Da sagt, da war doch keiner hinter mir. Und doch, es war einer. Was ich sagen will, Gott benutzt Dinge, die andere schon abgeschrieben haben und andere vergessen haben, andere links liegen gelassen haben. Ich denke nur an die Ehren bei der Ruth in der Bibel, unsere Ruth. Was die anderen liegen lassen, die hat sie aufgesammelt. Und genauso ist Gott. Gott sammelt all das, was die anderen liegen lassen und beschenkt uns ganz neu. Die anderen lassen es liegen. Für die anderen bedeutet das nicht viel, diese paar Ehren, aber für die Ruth hat er sehr viel bedeutet. Und was ist aus der Ruth geworden? Großmutter von David, Urgroßmutter von Jesus. Weißt du, weil sie ihr nicht zu schade war, das, was andere liegen zu lassen, aufzunehmen und noch einmal mit Gott anzufangen. Sie hat in Israel nichts zu suchen gehabt. Sie war eine Heiden, eine Ausländerin. Aber dann sagt sie zu der Naomi, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Sie war Witwe. Sie hat ihren Mann verloren. Aber Gott hat ihr eine zweite Chance gegeben. Und Gott gibt jedem Menschen die zweite Chance, dass sie noch einmal aufblühen, dass sie noch einmal aufgehen, dass sie sogar noch Großmütter von David und Jesus werden. Das ist doch was Gewaltiges. Was hätte manches Mädel gegeben, Großmutter von David und Jesus zu werden? Aber diese Frau, die so abgeschrieben war, was will die Ausländerin da in Bethlehem? Gott gibt uns eine zweite Chance. Auch wenn andere uns verfluchen, verwünschen, abschreiben, zum alten Eisen schieben, am Schrottplatz lagern. Gott gebraucht uns. Und Gott will es gebrauchen. Was konnte Gott aus Menschen machen, wo die anderen abgeschrieben haben? Geh mal die Geschichte, die Kirchengeschichte durch oder die Bibelgeschichte, da steht so viel. Was andere vermurkst haben, aus dem macht Gott noch was Wunderbares. In der Wüste bist du gelandet, vielleicht oder sonst irgendwo, und du sagst, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Da ist doch was Wunderbares aus Nazareth gekommen, unser Erlöser und Heiland. In Markus 1, Vers 7, als Jesus zu Johannes kommt, Markus 1, Vers 7, dann sagt Johannes, ich bin nicht wert, mich zu bücken und ihm die Schuhriemen aufzumachen. Ich bin nicht wert. Also viele Menschen kommen sich nicht wert und nicht würdig vor. Aber ich bin nicht wert. Gott gibt dir eine Chance. Du hast schon so viel getan, aber du hast noch nicht Jesus getauft, Johannes. Du hast noch nicht den getauft, den Gott gesandt hat, das Lamm Gottes. Und auf dich wartet eine Sternstunde noch. Und für jeden von uns, ob du es glaubst oder nicht, musst nicht glauben, aber wenn du das glaubst und zu Herzen nimmst und verwirklichst in deinem Leben, für dich gibt es noch eine Sternstunde. Das, was du bisher erlebt hast, war alles nur Klacks. Kickerles Zeug. Gott hat für dich, für dein Leben, was Besonderes vorbereitet, so dass bei deinem Tod, wie beim Simson, mehr Philister sterben oder mehr Menschen gerettet werden als in deinem ganzen Leben. Könnte von den Missionsfeldern Geschichten erzählen. Denk nur an einen Missionar in Afrika. Der hat gewirkt und getan und gearbeitet. Ist nichts passiert, auf Deutsch gesagt. Keiner kam zum Glauben. Aber dann bei der Predigt, als er tot war, haben sie gemerkt, was fehlt, was für Verlust da ist. Und da haben sie alle, dann kam der ganze Stamm. Und bei der Beerdigung kam viel zum Glauben. Ich denke an die Auca in Südamerika. Die Blüte. Gott gibt uns eine Blüte. Und wir denken, ja, die zweite Blüte oder Gott schenkt uns neues Leben, neuen Frühling. Wir denken ja, aufs Missionsfeld. dass wir die Auka-Leute da missionieren. Und da sind 5 junge Männer zu den Auka-Indianern gegangen, schon gut vorbereitet, alles studiert und so weiter. Wie werden wir den Zugang zu denen schaffen? Und dann landen sie und kommen dann zu den Eingeborenen. Und das Erste, was sie machen, werden alle 5 ermordet. Und das ist schrecklich, wenn 5 junge Männer im besten Alter ermordet werden. Du sagst, war das jetzt alles wert, der Einsatz? Gott will dein Leben zu neuer Blüte bringen. Wir verstehen das nicht, aber in deinem Tod, was ich jetzt hier sage, das ist eine große Wahrheit. In deinem Tod können mehr Menschen gerettet werden, als in deinem ganzen Leben. Als diese 5 Männer starben, ermordet wurden, das ging durch die ganze Welt, christliche Welt. Die wirkliche Bibelgesellschaft wurde, oder Organisation, die Bibelübersetzer wurden gegründet. Und etwa innerhalb von diesem ersten Jahr haben sich fast 1000 junge Leute gemeldet als Missionare, als Bibelübersetzer. Ist das nicht eine große Frucht? 5 Menschen sterben, damit 1000 junge Männer in die Mission gehen. Und dann das Schönste und Größte war, einer dieser Frauen von diesen jungen Männern, die ermordet worden sind von den Missionaren, ging trotzdem zum Stamm. Denn Frauen tut man nichts in Mission, denn Frauen sind harmlos für die Eingeborenen. Und Frauen, ja, okay. Und diese Frauen haben doch den Weg gewagt, sind doch zu diesen Augen gegangen und sie haben die Mörder ihrer Männer zum Glauben geführt. Einen ganzen Stamm, weil sie nicht aufgegeben haben. Vielleicht, wir sagen, was ist das? So kurz, praktisch nur gelandet und dann ermordet worden. Aber denk an Simson. In seinem Tod hat er mehr Menschen, mehr Philister getötet als in seinem ganzen Leben. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das ist eine große Wahrheit. Also wir erreichen, denn wir leben ja nicht für diese Welt und nicht nur für diese Zeit und nicht nur für das Sichtbare, sondern auch für das Unsichtbare, für das Ewige. Gott will also dein Leben, wo schon alles abgestorben ist, zur Blüte bringen. Es ist interessant aus der Entwicklung, die meisten großen Genies sind in Lebzeiten nie erkannt worden. Puh, was will der? Verrückt spielt er. Die waren ihrer Zeit 3-4 Schuhgrößen zu groß. Aber nach ihrem Tod, dann werden sie geehrt, bekommen Auszeichnungen, werden Straßen nach ihnen benannt. Vielfach wirst du im Leben gar nicht anerkannt und gar nicht gesehen, was du geleistet hast, wer du bist und was du bist, aber danach. Und das nicht nur hier auf dieser Welt, sondern auch ganz besonders im Himmel. Die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sie werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und manche begrenzen nur ihren Wirkungskreis auf diese Welt. Weißt du, es ist verrückt, was ich jetzt sage, aber verstehe mich, was ich sagen möchte. 2 Brüder, die Mutter, kannst denken von der Mutter, was du willst, die Mutter der Zebedeus-Söhne in der Bibel, die kommt und sagt, Meister, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Kennst du diese Geschichte gelesen? Den einen Jungen rechts und den anderen links. Und was ist passiert? Einer der Söhne dieser Mutter, der ist auf keine Missionsreise gegangen, der hat überhaupt nichts gemacht, von dem lesen wir keine Predigen, der Jakobus, der wurde ermordet von Herodes. Und der andere ist 100 Jahre alt fast geworden. Johannes, der die Offenbarung schreibt. Also, so paradox. Weißt du, der eine wird ermordet und beide haben die gleiche Ausbildung gehabt, beide haben die gleiche Berufung gehabt, beide haben die gleiche Sendung gehabt, beide stammen von der gleichen Mutter. Und wir müssen die Gedanken Gottes verstehen. Und Gott will oft unser Leben zur neuen Blüte erst in der Ewigkeit so richtig bringen. Nicht nur hier. Manche Leute leben nur für diese Welt, aber diese Welt geht so schnell vorbei. Und wir sollten also noch, das Große kommt noch, wenn die Heiligen einmarschieren. Das Große kommt noch, wenn die Heiligen einmarschieren. Denk nicht, dass jetzt deine große Sternstunde ist. Deshalb habe ich gesagt, auf jeden von uns wartet eine Sternstunde. In England ist ein Missionar nach Hause gekommen, von Missionsreise. Die Gesellschaft hat ihn nach Hause bestellt, weil er krank, gebrechlich war und das Geld nicht mehr einging für die Missionsarbeit. Er soll heimkommen. Und er sitzt in einem Schiff. Damals gab es noch keine Flugzeuge, aber in einem Schiff. Dann kommt er in den Hafen, spielt eine Blaskapelle. Oh, er denkt, Herr, ist das nicht schön, Dein Diener kommt nach Hause vom Missionsfeld, die Blaskapelle. Dann wird der rote Teppich ausgerollt. Und dann wird stehen Leute spalierend empfangen. Aber das ist nicht er, das ist eine andere prominente Person auf dem Schiff. Und für ihn war nicht einmal einer da, der die Koffer heimträgt. Der musste suchen, wie komme ich mit meinen Koffern weiter. Und dann war er so traurig und hat geweint neben dem roten Teppich. Für mich spielt keine Blaskapelle, sind keine Geschwister da, die mich von der Missionsgesellschaft abholen. Nicht einmal eine Schubkarre ist da, meinen Koffer, irgendwo, wo ich meinen Koffer aufladen möchte. Und hat so gebetet, ich sagte, lieber Heiland, und so kommt dein Diener nach Hause, der treu Jahre, Jahrzehnte lang draußen auf dem Missionsfeld gedient hat. Keinen roten Teppich, keine Blaskapelle, niemand steht Spalier. Dann hat eine Stimme zu ihm, wie ein Engel zu ihm gesprochen hätte, Kind, du bist noch nicht zu Hause. Kind, du bist noch nicht zu Hause. Oder mein Diener, du bist noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht zu Hause. Aber wenn wir zu Hause kommen und du siehst dieser Stab vom Aaron, nachdem aus Mandelbaum sich offenbarte, was es wirklich für Baum war, aus welchem Holz er geschnitzt war. Dieser Stab wurde dann von Moses genommen und ins Heiligtum getragen und blieb im Heiligtum. Dann mit dem ist man nicht mehr spazieren gegangen. Das war fürs Haus Gottes bestimmt. Als gehörte zu den Schaubroten, zu dem Schautisch, gehörte dazu für das Haus Gottes. Du bist für das Haus Gottes bestimmt. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Und dort, wenn du einmal am Thron Gottes bist, da wird deine Sternstunde sein. Und dann kannst du alle anderen Sternstunden vergessen in deinem Leben. Das wird alles nur Schatten sein. Nur Sternennebel werden es sein. Wenn du deine Sternstunde erlebst. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Stell dir mal vor, du stehst irgendwo unter den Milliarden von Menschen. Matutis! Komm her, du hast wohlgetan. Und das ist nämlich die Sternstunde. Dann gehst du vor bis zum Thron vom Heiland und stehst und sagst, wie bitte Herr, was ist? Du hast wohlgetan. Das ist deine Sternstunde und unsere Sternstunde. Und da wirst du blühen, musst vorstellen, Milliarden und Abermilliarden von Engeln und Lebewesen schauen. Jetzt kommt er nach Hause, der rote Teppich ausgerollt, Blaskapelle, der Engel steht in Spalier, du hast wohlgetan. Und so möchte euch alle einladen, dass wir so nach Hause kommen wie eine Armee, dass wir von Berlin und von wo auch immer einmarschieren als Heilige. Ich habe mal einen Gottesdienst miterlebt von Chile, die Pfingstgemeinde in Chile. Etwas Interessantes gewesen in Santiago. Die Christen sind rausgegangen zur Straßenmission, schon vor vielen, 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 vielen Jahren. Die Christen haben Straßenmission gemacht und die Gemeinde hat Gottesdienst gefeiert. Und dann, als dann die Straßenmissionare kamen, vorne Musik, einige Pastoren, ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich sah, die Missionare kommen und die Gemeinde macht Platz. Die haben draußen missioniert, draußen unter Straßen gesungen und die kommen singend, oh wenn die Heiligen einmarschieren. Glory, Glory, Halleluja. Das wird unser Fest sein. Du sollst noch einmal aufblühen in der Gegenwart Gottes. Und du wirst es. Und du wirst plötzlich kommen. Kommt her, ihr Menschenkinder. Dieser dünne, dürre Stecken. Knochen zu Knochen und Bein zu Bein und Fleisch zu Fleisch und Muskel zu Muskel, Haar zu Haar. Deine Haare sind deshalb alle gezählt. Was glaubst du, wie viele Haare du nachher kriegst, wenn du im Himmel einmarschierst? So ein Wuschelkopf. Du wirst begeistert sein, denn deine Haare sind alle gezählt. Und dann wird deine Sternstunde sein. Du wirst glänzen und strahlen. Die Menschen, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Du wirst noch einmal aufblühen wie eine Nova, ein Superstern. Und du wirst jubeln und du wirst strahlen. Der ganze Himmel wird applaudieren und sagen, jetzt kommt er, einer nach dem anderen. Was glaubst du, wie lange diese Applausstunde gehen wird? So wie die Nationen bei der Olympia einmarschieren oder was weiß ich sonst, zu ihrem großen Fest, da marschieren sie ein, so werden die Erlösten einmarschieren. woher auch immer. Das wird eine Sternstunde sein und das ist etwas Aufregendes, dabei zu sein. Du wirst aufblühen, du wirst jubeln und jauchzen. Dein Leben wird im Plus sein, nicht mehr im Minus. Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. 2. Petrus möchte ich noch lesen. 2. Petrus Kapitel 1 von Vers 3. Durch seine göttliche Macht hat er uns alles geschenkt, was wir für ein gottgefälliges und wohlgefälliges Leben benötigen. Er hat uns berufen und gab sich uns zu erkennen in seiner Herrlichkeit und wunderwirkenden Kraft. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen dem Tod entrinnen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. An seiner göttlichen Unsterblichkeit sollen wir teilhaben. Dir ist alles bereits schon geschenkt. Du sollst nur noch jetzt aufblühen. Wasser auf deine Mühle. Wasser auf deinen Wüstensand. Wenn ihr das alles habt, nehmt noch mehr zu und nehmt mehr an Erkenntnis zu, mehr an Schönheit, mehr an Reife, mehr an Flexibilität. Weißt du, wenn du einmal so richtig blühst, sollst du weiter blühen. Wenn du einmal glühst, glüh weiter. Lass das Feuer nicht erkalten. Neue Kohlen sollen dazukommen. Neue Herrlichkeit soll dazukommen. In 2. Petrus 1, Vers 11 weiter. Dann werdet ihr nie vom rechten Weg mehr abkommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Empfang in den ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus. Gott bereitet uns einen ewigen Empfang. Wir werden jeden Tag neu empfangen. Alle Zeit immer neu empfangen in seinem ewigen Reich. Gott hat große Gedanken über dein Leben. Meine Bibel sagt, er will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Und die Herrlichkeit, diese zweite Chance in deinem Leben, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Also dein Leben soll nochmals aufblühen. Wenn schon der Anfang schön war, dein irdisches Leben schön war, was wird dann das himmlische Leben einmal sein? Du wirst nochmal aufblühen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte, woher auch immer. Der Teufel versucht, dich klein zu machen, dich klein zu reden, dich zu erniedrigen und zu demütigen. Aber Gott sagt, ich will dich wieder zu Ehren bringen. Ich will dich wieder einsetzen in dein Reich. Ich will dich wieder einsetzen in deine Berufung. Ich will dir all das, was der Feind dir geklaut hat, wieder erstatten. Und das macht er alles umsonst, aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Also denk nicht an das Frühere, was früher war, sondern was Gott aus euch gemacht und aus dir gemacht hat, wie er aus dir gemacht hat. Er sah dich in deinem Blut liegen, er hat dich zubereitet, hat dich gefunden, dich angenommen. In Psalm 107, Vers 4 und folgende Verse, da heißt es, die einen irren umher in der wegloser Wüste, fernab von jeder bewohnten Gegend. Sie wurden gequält von Hunger und Durst und hatten alle Hoffnung aufgegeben. Ihre Seele kämpfte in ihnen. Kämpft auch deine Seele manchmal so in dir? Oh Gott, wie soll's weitergehen? Sie schrien zum Herrn in ihrer Not und der rettete sie aus der Todesangst. Er brachte sie auf den richtigen Weg und ließ sie zu menschlichen Siedlungen finden, aus der Wüste, wieder zur Zivilisation zurück. Sie schrien zum Herrn. Das ist diese zweite Blüte. Du schreist zum Herrn. Und Gott gibt einen neuen Anfang, die zweite Chance, noch einmal, irrt umher. Nun sagst du, was soll ich hier in dieser Welt? Die Lotusblume, ihr kennt ja diese schöne, weiße, herrliche Lotusblume. Das ist das Zeichen Ägyptens, die Lotusblume. Und wisst ihr, wo die Lotusblume blüht? In Tümpeln, in dreckigen, schmutzigen Tümpeln. Dort blüht die Lotusblume, diese Blume der Schönheit und Reinheit. Das sind wir Christen. Gott holt uns aus den Tümpeln dieser Welt heraus für seinen Thron, für seine Herrlichkeit. Du bist für den Himmel geschaffen und nicht für diese Erde. Ich lese weiter im Wort Gottes. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Halleluja. Der Lahme springt wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jauchzt auf und jubelt. Das sind alle Bereiche des menschlichen Lebens, werden da beschrieben. aus der Wüste, dann hüpfen sie und springen sie und klatschen, blühen noch einmal auf, die auf den Herrn harren. Bleib dran, gib dich nicht auf. Gott will dir alles widerstatten. Du kriegst im Himmel, im Jenseits einen neuen Körper. Vielleicht nicht hier. Deshalb sagt Jesus, wenn dich deine Hand ärgert, hau's ab. Das ist gar nicht so wichtig. Weil du neue Hände, neue Füße, neue Zähne, neue Ohren kriegst. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Das ist die zweite Chance. Der Gerechte. Die anderen, die sind alle schon vertrocknet, da ist der Wind drüber hinweggegangen. Aber der Gerechte grünt wie ein Palmbaum. Wir glauben nicht an die Höllenfahrt, sondern wir glauben an die Himmelfahrt. Halleluja. Dass es noch eine Auferstehung gibt, Auferstehung der Toten, auch wenn alles hier verloren ist, alles hoffnungslos. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott hat nie aufgehört, mit uns zu rechnen, uns einzuplanen, uns einen Platz im Himmel zu reservieren. Das hat er. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist unser Gott. Also mach dir Mut, weiterzumachen. Gott will gerade durch dich wieder zeigen, ich kann aus dem, was vermurkst, etwas Wunderbares machen. Ich war in Florenz, und dann gab es, so das, da war die Ausstellung, auch verschiedene Ausstellungen, die wir besichtigt haben, und da war das Bild von diesem jungen David, von Michelangelo, der junge David. Es war eigentlich ein Block, Steinblock, das vermurkst war, ein Künstler sich vergriffen hat und verschandelt hat alles. Und dann geht Michelangelo vorbei an diesem Steinblock und er sieht diese Struktur, aus dem kann man noch was machen. Und dann sagt der König, diesen Stein haben, ach, nehmen Sie diesen Block da weg, dann ist es entsorgt. Und dann hat er daran gearbeitet und bei die Geschichte geht so, als es dann die Plastik eingeweiht oder Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, dann standen die Leute und jemand hat den Satz gemacht, der vorher diesen Steinblock kannte, was hat er doch aus dem gemacht? Wenn der Künstler Gott an dir anfängt zu arbeiten, die Hand anlegt, dann werden alle staunen, was hat der doch aus dem gemacht, wo Hopfen und Malz verloren ist, wo alle abgeschrieben haben, wo man eigentlich zum Schrott gehört. Was hat Gott aus dem gemacht? Gott will, dass dein Leben aufblüht. Und der Teufel, die Welt, die Menschen, vielleicht die Eltern, vielleicht die Familie, vielleicht die Gesellschaft, vielleicht die Gemeinde. Es gibt in Berlin, jemand hat in Berlin mir gesagt, da gibt es Haufen Gemeindegeschädigte. Weiß ich nicht, aber ich lasse es mal, Gemeindegeschädigt. Also die irgendwelche Probleme mit Gemeinden haben und nicht zurechtkommen mit den Gemeinden und so weiter. Vielleicht bist du genauso geschädigt, auf welche Art auch immer, von Eltern, Familie, Gesellschaft, missbraucht. Ja, denk nur an die missbrauchten Kinder im frommen Jesuitenkolleg hier in Berlin. Nur als Beispiel. Es ist vieles verjährt, aber nur als Beispiel. Aber dann, was hat Gott aus dem gemacht? Was kann Gott aus dir machen? Vergiss alles und schau, was Gott aus dir machen kann. Vielleicht haben die Ärzte dich verstümmelt, aber was kann Gott nochmals aus dir machen? Vielleicht haben Menschen dich verstümmelt, aber was kann Gott aus dir noch machen? Also gib Gott eine Chance, die zweite Chance in deinem Leben und vielleicht auch die fünfte. Gott fängt immer wieder von vorne an. Ich denke nur an Israel, wird der dritte Teil der Predigt. Gott fängt immer wieder von vorne an, gibt immer wieder eine neue Chance. Gott hat noch nie einen Menschen aufgegeben. Weißt du, in meiner Bibel heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Auch mit dir und mit mir, mit uns allen. Deshalb sind wir in Berlin, deshalb missionieren wir, weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, dass sie alle aufblühen, dass sie wieder strahlen, dass sie wieder zu ihrem Erbteil zurückkommen. Das ist Gottes Plan. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jedem eine zweite Chance gibst. Wenn er, selbst wenn er in einem Tümpel wie eine Lotusblume einfach da ist, aber diese Reinheit und diese Schönheit gibt er wieder. Das ist hier im Sumpf dieser Welt nicht zu suchen und nicht zu finden. Aber du hast deine Kinder hingestellt, dass sie blühen und grünen und dass sie ihre Frucht tragen. Und Herr, Vielleicht betet jetzt jemand irgendwo, irgendwie, noch einmal Gott, ich möchte noch einmal deine Stimme hören, noch einmal von deinem Geist erfüllt werden, noch einmal von dir gebraucht werden. Und wenn das nicht in diesem Leben ist, Herr, so weiß ich dennoch, es ist in unserem Leben geplant, in der Ewigkeit. Jesus, du hast gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Herr, du hast mit jedem von uns großartige Pläne. Und du bringst uns alle dorthin, wo wir das Optimalste aus unserem Leben machen. Wir haben noch nicht die Sternstunde gehabt. Die Sternstunde unseres Lebens. Und die wartet auf uns. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Und lass dein Wort wirken, dass sich niemand auf dieser Welt sich aufgibt und einfach links liegen bleibt. Du hast für jeden einen Platz in deinem Bau, in deinem Werk, für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich segne jetzt alle Gotteskinder. Amen.